das letzte Mal darauf hingewiesen, dass unser heutiges Thema lautet Ismael und Israel. Ismael und Israel. Zwei Namen zum Verwechseln, ähnlich. Nicht nur das, sondern die ganze Darstellung. Nach außen zum Verwechseln ähnlich. Ismael heißt Gott hört und Israel heißt Gotteskämpfer. Wir schlagen 1. Mose 16 auf. Und Sarai, das war der erste Name der Frau von Abram, Abrams Weib, der erste Name von Abraham, Abram, gebar ihm nicht. Und sie hatte eine ägyptische Magd und ihr Name war Hagar. Und Sarai sprach zu Abram: Siehe doch, Jehova hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Gehe doch ein zu meiner Magd, vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Für eine Fürstin vom Format der Sarai, sind wir überzeugt, braucht es viel, bis sie ihrem Herrn Abram einen solchen Vorschlag macht. Er ist 99 und sie ist 90. Jahrzehntelang hat Sarai erlebt, in mehr oder weniger deutlicher oder schmerzlicher Weise, wie ihr Mann maximal darunter litt, keinen männlichen Nachkommen, überhaupt kein Nachkommen zu haben. Endlich, ja, überwindet sie sich und will offenbar ihrem Mann entgegenkommen. Und nach der damaligen Sitte war es dann so in solchem Fall, dass der Sohn, der geboren wird, und der Magd dann doch als Sohn der Ehefrau verzeichnet wird, wurde. Gehe doch ein zu meiner Magd, vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Und Abram hörte auf die Stimme Sarais. Wir machen jetzt einen Sprung zu dem Geschehen, als nun der Sohn der Magd geboren war. Und der Sohn der Verheißung auch erschienen ist, geboren wurde. Erstens verachtete jetzt die Magd, die von Abram einen Sohn bekommen hatte, ihre Herrin. Und zweitens war der Sohn der Magd Ismael 13 Jahre älter als der Sohn der Verheißung, Isaac. Er war 13 Jahre alt, als Isaac geboren wurde. Aus diesen beiden im Worte Gottes genannten Gründen, sagt dann Sarah eines Tages zu ihrem Mann Abraham: Stoße die Magd und ihren Sohn aus. Und das war übel in den Augen Abrahams. Aber was sagt Gott? Er wiederholt hier nur ein Wort. Da haben wir gelesen, auf diesen Vorschlag seiner Frau, einen Sohn durch die Magd zu zeugen, lesen wir: Abraham hörte auf die Stimme Sarais. Und jetzt sagt Gott zu Abraham: Höre auf ihre Stimme. Was heißt das? Du hast ja früher auch einmal auf ihre Stimme gehört. Und zwar, genau, ist daraus, aus sein Hören darauf, die Frucht und die unheimliche Spannung entstanden, eben zwischen Sarah und ihrer Magd und zwischen dem Sohn der Verheißung und dem Sohn der Magd. Stoße die Magd und ihren Sohn aus, furchtbar für Abraham, aber Gott sagt: Höre auf ihre Stimme. Und so geschah es dann. Und Sarai, Abrahams Weib, nahm Hagar, die Ägypterin, ihre Magd, nach Verlauf von 10 Jahren, die Abraham im Lande Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abraham, ihrem Manne, ihm zum Weibe. Und er ging zu Hagar ein, und sie wurde schwanger. Und als sie sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Und Sarai sprach zu Abraham: Das Unrecht, das mir widerfährt, fällt auf dich. Und so weiter. Jehova richte zwischen mir und dir. Die Spannung zwischen Sarah und ihrem Mann. Und Abraham sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Tue ihr, was gut ist in deinen Augen. Und Sarai behandelte sie hart, und sie floh von ihr hinweg. Und der Engel Jehovas fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Wege nach Sur. Und er sprach: Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Und sie sprach: Ich fliehe hinweg von meiner Herrin Sarai. Der Engel Jehovas sprach zu ihr: Kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Und der Engel Jehovas sprach zu ihr: Ich will sehr mehren deinen Samen, dass er nicht gezählt werden soll vor Menge. Eigenartig, zu wem sagt das der Engel? Zu der Mutter, zu der Hagar. Ich will sehr mehren deinen Samen. Wir kennen in der Schrift den Ausdruck Weibessamen. Dass er nicht gezählt werden soll vor Menge. Das ist also ein Wort des Engels des Herrn an die weggeflohene Magd Hagar. Und der Engel Jehova sprach zu ihr: Siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Ismael geben. Denn Jehova hat auf dein Elend gehört. Und er wird ein Wildesel, also Ismael. Er wird ein Wildesel von Mensch sein. Seine Hand wider alle und die Hand aller wider ihn. Und angesichts aller seiner Brüder wird er wohnen. Das heißt östlich. Da nannte sie Jehova, der zu ihr redete: Du bist ein Gott, der sich schauen lässt. Denn sie sprach: Habe ich nicht auch hier geschaut, nachdem er sich hat schauen lassen? Darum nannte man den Brunnen Beer Lachairoi. Siehe, er ist zwischen Kades und Beret. Und Hagar gebar dem Abram einen Sohn, und Abram gab seinem Sohne, den Hagar geboren hatte, den Namen Ismael. Abram war 86 Jahre alt, als Hagar dem Abram Ismael gebar. Und Abram war 99 Jahre alt, da erschien Jehova dem Abram und sprach zu ihm: Ich bin Gott der Allmächtige. Wandle vor meinem Angesicht und sei vollkommen. Und ich will meinen Bund setzen zwischen mir und dir und will dich sehr, sehr mehren. Ismael bekommt die Weisung durch den Engel. Und Abraham durch Gott, den Allmächtigen. Das ist ein Unterschied. Aber die Weisung dem Buchstaben nach ist dieselbe. Sehr, sehr mehren. Und Gott redete weiter. Ich siehe, mein Bund ist mit dir, und du wirst zum Vater einer Menge Nationen werden. Und nicht soll hinfort dein Name Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn zum Vater einer Menge Nationen habe ich dich gemacht. Und ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen. Und ich werde dich zu Nationen machen. Und Könige sollen aus dir hervorkommen. Und so weiter. Vers 8. Und ich werde dir und deinem Samen nach dir das Land deiner Fremdlingschaft geben, das ganze Land Kanaan, zum ewigen Besitztum, zum äonischen Besitztum. Und ich werde ihr Gott sein. Und Gott sprach zu Abraham: Und du sollst meinen Bund halten, du und dein Same nach dir, nach ihren Geschlechtern. Und jetzt Eigenart. Anlässlich der Namensänderung von Sarai in Sarah und Abram in Abraham wird nun Abram, der Unbeschnittene, unter das Gesetz der Beschneidung nach dem Fleisch gestellt. Entschuldigung. Eigenartig, habe ich gesagt. Und du sollst meinen Bund halten, du und dein Same nach dir, nach ihren Geschlechtern nämlich. Dies ist mein Bund, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinem Samen nach dir. Alles Männliche werde bei euch beschnitten und ihr sollt das Fleisch eurer Vorhaut beschneiden. Und das soll das Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Und 8 Tage alt soll alles Männliche bei euch beschnitten werden nach euren Geschlechtern. Der Hausgeborene und der für Geld Erkaufte. Von allen Fremden, die nicht von deinem Samen sind. Es soll gewisslich beschnitten werden, dein Hausgeborener und der für Geld Erkaufte. Und mein Bund soll an eurem Fleische sein, eigenartig. Als ein ewiger Bund. Und der unbeschnittene Männliche, der am Fleische seiner Vorhaut nicht beschnitten wird, selbige Seele soll ausgerottet werden aus ihrem Volke. Meinen Bund hat er gebrochen. Eigenartig. Abram war ein unbeschnittener Heide. Wurde als Götzendiener erzogen, denn wir lesen, seine Väter dienten anderen Göttern. Eigenartig. Ich sehe damals, 2000 Jahre vor Christus, da galt das Wort: Da ist keiner, der nach Gott fragt, auch nicht einer vorerst. Auch nicht Abraham. Den hat Gott jetzt einfach auserwählt, gerufen und entsprechend geführt. Nun, 2 Sätze. Als unbeschnittener Mensch erschien ihm Gott mit der Verheißung nachts, blicke gen Himmel, Denn also wird dein Same sein. Nach den Ordnungen von Sonne, Mond und Sternen. Also soll dein Same sein. Er ist 99 Jahre alt und soll jetzt das glauben. Jawohl. Von ganzem Herzen glaubt Abraham Gott diese Zusage. Und Gott rechnet es ihm sofort zur Gerechtigkeit. Das heißt, Abraham konnte kaum Atem holen, geschweige denn ein Werk tun, war er von Gott selbst, ohne Gesetz, ohne Werke, unbeschnitten, wie er war als Heide, gerechtfertigt worden. Und so ist, das ist nun die Phase im Leben dieses einen Gottesmannes, den der Apostel Paulus herauszugreifen hat, um ihn als Vorbild für uns, die Nicht-Israeliten, für Israeliten und Nicht-Israeliten, die ohne Gesetz und ohne Werke einfach ein Wort Gottes hören, das Evangelium der Wahrheit hören, glauben von ganzem Herzen und schon sind sie versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Gibt es sowas? Ich hoffe, bei uns allen sei das der Fall. Wir konnten kaum Atem holen. War schon geschehen. Aber verstehen tun wir diese Vorgänge geistlicher Art erst recht erst hernach, langsam, wachstümlich, aber sicher. Jetzt stellt Gott den Abraham auf die Drehscheibe, verwandelt seinen Namen in Abraham, Menge, Nachkommen, seine Frau in Sarah und anlässlich der Namensänderung die ganze eigenartige neue Situation für Abraham unter ein unbarmherziges Gesetz. Das alles anders ist als etwas Geistliches. Das heißt, ausgerechnet am Fleische beschnitten, am Fleische der Vorhaut beschnitten. Genau buchstäblich Fleisch. Fleisch und bestimmt, nach dem Fleisch. Darf das zu denken geben? Bitte, aber nicht sich seine Gedanken machen, sondern die Schrift widerfahren. Ich habe aber gesagt, ich mache nur zwei Sätze und der Schluss vom zweiten Satz, zweite Phase, heißt, und jetzt ist das Wunderbare, als Beschnittener unter das Gesetz der Beschneidung am Fleische gestellt von Gott, ist Isaac, kommt wie der Befehl, Abraham jetzt, der Beschnittene, soll seinen Sohn der Verheißung Isaac opfern. Und dann dürfen wir dort lesen und zur Kenntnis nehmen, dass dieser Antrag nicht aus dem Herzen Gottes kam, sondern wieder ein Antrag von Engeln, die nicht ins Herz des Abraham schauen konnten, wie Gott allein, dass er wirklich Gott das Unglaubliche augenblicklich vollkommen geglaubt hat, abgenommen hat. Und Gott ihn deshalb sofort gerecht erklärt hat, in einem Augenblick ist alles geschehen. Das ist die Gnade Gottes ohne jede Bedingung. Geschenk Gottes ohne jede Bedingung. Das ist unsere Stellung nach dem Apostel Paulus. So. Aber Abraham zückt das Messer, der Engel des Herrn ruft, nicht der Herr selber, sondern der Engel, tut dem Knaben gar nichts, Abraham, denn jetzt weiß ich, der Engel, dass du, Abraham, Gott fürchtest. Das hat Gott schon jahrelang gewusst. Gott selber. Aber diese Majestäten, die wollten etwas sehen, hören, mit ihren Sinnen wahrnehmen. Erst dann konnten sie das Unmögliche annehmen. So.
Engel können nicht in die Herzen sehen.
Bitte?
Engel können nicht in die Herzen sehen.
Ja, auch Menschen nicht, sondern du allein, Herr, erforschest und kennst das Herz der Menschenkinder. So. Nicht nur sagt der Engel tut dem Knaben gar nichts, denn jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest. Er fährt weiter, und deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, mir nicht vorenthalten hast. Spricht wer? Der Engel, nicht Gott. Ein Witter erscheint, der wird jetzt geopfert, und Isaac wird verschont. Jetzt kommt der Engel des Herrn zum zweiten Mal, und wie beginnt er jetzt? So spricht Jehova. Aha. Jetzt kommt er im Auftrag, und das erste Mal ganz persönlich. So spricht Jehova. Ich schwöre bei mir selbst. Warum bei mir selbst? Hebräer, weil er bei keinem höheren schwören konnte. Also jetzt kommt er im Auftrag Gottes des Höchsten. Und sagt jetzt, Abraham, weil du dieses getan und deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, nicht. Und jetzt fällt das Wörtchen mir. Jetzt, wo der Höchste spricht und deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, nicht vorenthalten hast. Wem gegenüber lässt Gott großzügig offen? Der Engel sagt, mir nicht vorenthalten hast, der hat einen Antrag gestellt und Gott hat es genehmigt, weil er wusste, das funktioniert wunderbar. Und ich sehe es so, der Engel kehrt zurück zu Gott, kapituliert, also tatsächlich, der Abraham, jetzt sind wir überführt, der hat dir sofort geglaubt. Jetzt sagt Gott zu dem hohen Herrn, Engel des Herrn, jetzt gehst du mir aber noch einmal, du bist da schuldig dran, gell? Jetzt gehst du mir in meinem Namen noch einmal zu meinem Freund Abraham. Abraham, sagst ihm einen schönen Gruß von mir, und weil er dieses um deinetwillen und euretwillen hat über sich ergehen lassen müssen, werde ich dich reichlich segnen und das Tor deiner Feinde und segnen und segnen und alle überfließenden Segnungen muss nun der Engel dem Abraham überbringen. Noch einmal mit den Worten, weil du dieses getan, sagt der Engel im Auftrag Gottes des Höchsten, und deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, nicht vorenthalten hast. Das Wörtchen mir fällt dir. Ist das etwas? So eine kleine Weichenstellung wieder, nicht? Geradeaus. Braut, saust der Schnellzug durch, 3 Zentimeter so, Katastrophe ist gesichert. Ne? So haben wir unsere Schrift zu lesen, so genau. Und dann haben wir, jetzt abschließend, Paulus sagt, ist nicht Abraham, unser Vater, aus Glauben, ohne Werken, ohne Gesetz gerechtfertigt worden. Und Jakobus, ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden? Ne? Also der eine sagt so und der andere sagt so. Aber zum Glück, sagt Jakobus, als er Isaak seinen Sohn opferte, wurde er da aus Werken gerechtfertigt. Aber von wem? Paulus sagt prompt, wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, ich füge jetzt hinzu, Jakobus, so schreibst du, ne? Jawohl, aber bitte schön, nicht vor Gott. So schreibt Paulus. Ist das Wort Gottes genau? Ne? Aber nicht vor Gott. Ja, vor wem denn? Vor den Engeln wurde er aus Werken gerechtfertigt. Soweit, zurück hierher. Die beiden Welten nun vor uns, Ismael und Isaac. Und nun dürfen wir übergehen. Aha. Ja, ich darf die Bibelstellen dann einfach nennen. Jetzt können wir das wieder anzünden. Was wir vor uns haben, Gott und Christus als Schöpfer. Gott, der alles geplant hat und Christus, der alles geschaffen hat, ausgeführt. Architekt und Baumeister. Dann haben wir das Erstlingsgeschöpf kennengelernt, später zum Satan geworden, geschaffen als Schirmen der gesalter Cherub. Hesekiel 28 mit weiteren Beschreibungen währenddem der Geist Gottes oder der Finger Gottes immer auf den König von Tyrus deutet, weil er ihn einfach als Modell für dieses gewaltige Wesen, diesen schirmenden Cherub, gewählt hat. Der Geist Gottes beschreibt dieses Erstlingsgeschöpf, wie wir gelernt haben, später zum Satan geworden, schirmender, gesalbter Cherub. Cherubim sind aufgestellt nur im Allerheiligsten. Du hast deine Heiligtümer entweiht, nachdem dein Herz sich erhoben hat. Du warst in Eden, dem Garten Gottes. Du hast die Vollendung versiegelt. An dem Tage, da ich dich geschaffen war, habe. König von Tyrus wurde nicht geschaffen. An dem Tage, da ich dich geschaffen habe, warst du vollkommen an Schönheit, an Weisheit und so weiter. Du wandeltest inmitten feuriger Steine. Also, dein Herz hat sich erhoben um deiner Schönheit und deiner Weisheit willen. Und du kamst zu Fall und sündigtest. Und Gott wiederholt nach dem Fall zum Satan geworden, du schirmender Cherub. So ist unser Gott. Und unser Gott geht bis heute so weit, dass er diesen schirmenden Cherub zum Satan geworden, heute noch ehrt mit seinem eigenen Gottesnamen. Griechisch Gott Theos, Mehrzahl Theos. Er ist bis heute der Gott und Fürst dieses bösen Zeitalters, Satan. Beweis dafür, dass Satan von Gott als herrliches Wesen geschaffen wurde und durch den Fall, durch die Überhebung des Herzens zu Fall kam. Aber die Treue Gottes bleibt. Nach dem Fall nennt er ihn noch, du schirmender Cherub. Hast deine Heiligtümer entweiht. Und Gott ehrt ihn bis heute, der Gott. Denn Gott hat ihn, und das ist jetzt wichtig, als Verwalter eingesetzt über das ganze Weltall. Versuchung Jesu durch Satan. Er führte ihn auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm in einem Augenblick alle Reiche des Kosmos, das Weltall, und ihre Herrlichkeit, und sprach zu ihm, das alles ist mir übergeben. So. Und ich verleihe es an wen ich will. Du brauchst nur vor mir niederzufallen und alles ist dein. Sagt Jesus etwas dagegen? Ja, nicht. Seine Stellung heißt, und jetzt kommt der Ausspruch als doppelschneidiges Schwert dem Satan gegenüber, wiederum steht geschrieben, du sollst niemand anbeten als Gott, deinen Herrn. Aus. So haben wir jetzt die beiden Gegner, oder der Gegner, Satan, und Christus, der einzig gezeugte, von Gott gezeugte Sohn. Satan unter den Söhnen des Höchsten ist ein Werk der Hände Gottes. Christus ist der einzig aus Gott gezeugte und aus Gott geborene Sohn. Und von da ab jetzt haben wir die zwei Linien, links und rechts. Dann bezeugt uns die Schrift Alten und Neuen Testamentes, dass es viele Götter gibt. Von unserem Gott eingesetzt, ich habe gesagt, ihr seid Götter, Mehrzahl von Gott, und Söhne des Höchsten, ihr alle. Aber sie sind Götter als Werk der Hände Gottes, nicht gezeugt und aus Gott geboren wie Christus, Götter als Werk der Hände Gottes. Und diese Götter hat Gott nun, denen hat er Vollmacht erteilt, jeder darf in dem Machtbereich, den Gott ihm zugeteilt hat, im Weltall sowohl, als über die Nationen auf der Erde, andererseits, antreten als der Gott, ihr Gott. Und diese Götter sind es, die den verschiedenen Nationen, die mehr oder weniger weisen und zum Teil unbarmherzigen Religionen übergeben haben. So wie der Gott Israels seine Leute auserwählt hat und denen mit Modellvorführung bekannt gab, wie das Heiligtum auf der Erde gebaut sein soll, aussehen soll, wie die Dienstleistungen durchgeführt werden sollen, so haben dann die Götter, die Gott zu Göttern erhoben hat, ihrerseits dann ihre Leute auserwählt, inspiriert und ihre Heiligtümer ihnen befohlen, die dann angefertigt wurden. Und dürfen wir gleich weiterfahren? Dass nun der Erzengel Michael, einer der ersten Fürsten, der verantwortliche Chef ist unter den ersten Engelfürsten, Erzengel, für das Volk Israel auf der Erde, das wissen wir deutlich. Wenn Michael einer der Ersten ist, dann gibt es mehrere Erste, wenn er einer von ihnen ist. Und wenn es mehrere Erste gibt, was muss es dann auch noch geben? Noch mehr Nicht-Erste, nicht? Untergeordnete Götter, Engelfürsten, die den Nationen übergeordnet sind. Und so dürfen wir jetzt gleich bezeugen, so wie Gott für das Volk Israel den wunderbaren, bitteschön, einzig Gott gegenüber treuen Engelfürsten für Israel als Schutzherrn eingesetzt hat, so ist Allah nicht irgendein Hirngespinst eines Mohammedaners namens Mohammed, sondern ist der Engelfürst, den Gott über die Söhne Ismaels eingesetzt hat. Da es so ist, sind wir nicht mehr erstaunt, dass nun die Lehre des Mohammed eine solche Kraft besitzt, eine solche Energie. Er ist ein Nachkomme Ismaels, Mohammed, ist inspiriert von einem der Engelfürsten, Allah, der gibt ihm den Text auf, den Mohammed niedergeschrieben hat, und die entsprechenden Verfügungen und Taten. Dann sind wir nicht mehr erstaunt, wenn die Lehre Mohammeds, der Islam, heute eine so weltweite Macht geworden ist und die ganzen Jahrhunderte, ja jetzt sagen wir anderthalb Jahrtausende, eine Machtentfaltung zur Darstellung gebracht hat, die unmöglich, weil irgendein Beduine mal aus frommen Empfindungen so einen Koran niedergeschrieben hat und dann mit Feuer und Schwert das gepredigt hat und dann mit Feuer und Schwert das durchsetzen wollte. Niemals. Wir merken in dem, ja, sagen wir, Religion des Islam, ist eine ungeheure Kraft da. Da sind Mächte dahinter. Da ist einer der Götter dahinter, namens Allah. Und wenn die nun dem gegenüber gehorsam sind, was Allah ihnen geboten hat, durch seinen Propheten Mohammed, dann geht es denen gut, dann sind die getröstet. Ist das etwas? Dürfen wir noch zur Kenntnis nehmen? Aus Ismael kamen die Geschlechter Kedar und Duma. Die weiteren Verheißungen an Ismael heißen: Auch aus dir werden 12 Fürsten kommen. Israel hat 12 Söhne, Ismael hat 12 Söhne. Ist das zum Verwechseln gleich? Das sind Fürsten, die Vaterhäuser, und das sind Fürsten. Ismael hat Verheißungen, gewaltig zu werden, und Israel hat Verheißungen, gewaltig zu werden. Ist das auch zum Verwechseln? Das heißt, die Macht ihrer Führung aus der Engelwelt hat die Dinge so bestimmt. Denken wir, dass der kurze Stoßseufzer, als nun Isaak verheißen war und erschien, dass Abraham Gott seufzte, oh, dass doch auch Ismael vor dir leben möchte. Und dann sagt ihm Gott, jawohl, auch er wird zu einem großen Volk. Auch er wird sich reichlich vermehren. 12 Fürsten kommen aus ihm. Und ganz parallele Verheißungen mit wie Israel vorerst. Und jetzt eine bemerkenswertes Geschehen. Von gewaltiger, geistlicher, prophetischer, symbolischer Bedeutung. Da haben wir auch Halleluja rufen, Gott zuvor aus. Jetzt stirbt Abraham. Wer kommt zum Begräbnis? Ismael und Jakob natürlich. Also Jakob wurde ja dann der Name, bekam den Namen Israel. Also, Ismael und der Sohn der Verheißung, Isaak, den habe ich hier nicht geschrieben. Ismael und Isaak, also direkt die Halbbrüder, kommen zum Begräbnis des Vaters Abraham. Der eine, für den einen ist es Abram und für den anderen ist es Abraham. Was heißt das? Wir denken an das Wort in Hebräer, was ist es, 10, glaube ich. Ohne Zweifel ist eine Erbschaft erst wann rechtskräftig geworden? Wenn der Erbschaftsgeber gestorben ist. Ja. Abram heißt Vater der Höhe. Und Abraham heißt Vater der Vielen, der Menge. Der einzig wahrhaftige Vater der Höhe ist unser Gott, der Vater Jesu Christi. Und der einzige Vater aller Vaterschaften in den Himmeln und auf der Erde ist auch unser Gott. Ja, ist unser Gott gestorben? Jetzt langsam mit der Antwort. Da habe ich, glaube ich, hier schon mal die Frage gestellt. War Gott in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber? Jawohl. Tut der Sohn irgendetwas, was er vorher nicht den Vater hat tun sehen? Nein. Wann hat der Sohn den Vater sterben sehen? Natürlich, da kommen wir nicht nach, geistlicherweise. Längst vor Grundlegung der Welt. Ist sowas möglich? Nicht nur möglich, sondern ganz klar. Und das Geschehen auf Golgatha war nur nötig, um des Unverstandes der Geschöpfe von Engeln und Menschen willen, was Gott vor Grundlegung der Welt bereit war, an sich vollziehen zu lassen. Sich von seinen Geschöpfen schmähen und jämmerlich, schandhaftmäßig umbringen, töten zu lassen. Jetzt merken wir, das verstehen wir nicht mehr. Ja, Bruder Mul, wie kannst du so etwas überhaupt sagen? Ja. Und deshalb hat Gott wieder den Vorgang von Golgatha genau alles nach dem Gesetz, nach den Buchstaben des Gesetzes, nach dem Fleisch. Nicht? Deshalb musste er Fleisch werden, damit wir, wir Dummköpfe, so langsam auch nachkommen könnten. Aha. Bitte Kassette wenden. Ist das? Dass die Verheißungen an beide durch den Tod Gottes und seines Sohnes auf Golgatha von Golgatha an hundertprozentig rechtskräftig geworden sind. Ist da Hoffnung für beide? Oh. Wunderbar. Isaac und Ismael begraben ihren Vater Abraham. Da haben die Engel zugeschaut. Und wir dürfen hinterher, Jahrtausende später, zuschauen. Und ich darf sagen, es in anbetungswürdiger Weise noch etwas besser verstehen als alle Engel miteinander. So, Verheißung. Gesichert. Was geschieht jetzt weiter? Die Ägypterin Hagar als Frau Abrahams gebiert den Ismael und die Nachkommen Ismaels, führende Personen, Fürsten, bekannt durch das ganze Alte Testament, einer mit dem Namen Nebaiot und ein anderer Kedar. In 1. Mose 16 haben wir einige Verse gelesen. Die Psalmen hier sind uns bekannt. Psalm 120, 5 und 83. Und auf der anderen Seite die Verheißungen Gottes über Isaac, Jakob, Israel, 12 Söhne, die Verheißungen. Erscheint nun Rebekka in Bezug auf Isaac und dann in Bezug auf Jakob die Rahel. Dass der Bruder Jakobs namens Esau, der müsste dann da auch noch erscheinen, um seine Mutter Rebekka und seinen Vater Isaac zu ärgern, nimmt Esau, der Bruder Jakobs, eine Tochter Ismaels. Die Linie der Verheißung über Israel läuft weiter über Rebekka mit Isaac. Jakob nimmt die Rahel zum Weib. Die Geschichte Israels läuft genau nach dem Bericht des Alten Testamentes. Jetzt wählt Gott aus Israel einen Propheten, der das Gesetz vom Sinai repräsentiert, Mose. Nachdem das Gesetz des Mose und die Propheten und die Psalmen von Gott dem Volke Israel geschenkt worden sind, erscheint Jesus als der verheißene Messias. Jetzt wichtig, in dieser Zeit Israel, Abraham, also rund die 2000 Jahre von Abraham bis auf Christus, lässt Gott die Söhne der Hagar und Ismael, also Söhne der Hagar und die Nachkommen Ismaels, ihre eigenen Wege laufen. Ich habe hier einfach kurz geschrieben, die ganze Linie Hagar, Ismael lässt Gott eigene Wege gehen. Also hat sie dahin gegeben. Währenddem Gott sich mit Israel beschäftigt, das ist fast die 2000 Jahre lang. Jetzt erscheint Jesus. Jetzt sind es die Söhne der Verheißung, die den ihnen im nach Gesetz und Propheten verheißenen Messias, Jesus, Christus, verwerfen. Golgatha. Was bedeutet Golgatha? Gewalt. Bedeutet gleichzeitig das Ende jeden Rechtsanspruches sowohl Israels als Ismaels. Golgatha bedeutet, dass jeder Mund wird verstopft, zum Schweigen gebracht. Denn Jesus Christus ist das personifizierte, lebendige Gotteswort. Golgatha bedeutet nichts anderes als dass das Wort Gottes von den Geschöpfen verworfen. Wir haben, und die Frommen sagen noch, die Frömmsten, wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss der sterben. Aus. Stirbt er? Jawohl. Aus. Jeder Rechtsanspruch des Gesetzes. Aus. Rechtsanspruch hier? Sowieso aus. Jetzt hat Gott aber dem Abraham verheißen, dieses Land habe ich dir und deinem Samen gegeben. Für immer. Ist jetzt Gott in Verlegenheit, wenn die Linie der Verheißung nicht nur versagt, sondern dafür sorgt, dass ihre Verheißungen vorerst mal begraben sind? So. Ist Gott in Verlegenheit? In Bezug auf die Verheißung, dir und deinem Samen habe ich das ganze Land Kanaan gegeben. Nein. Was macht Gott? Jetzt holt er die Nachkommen Ismaels. Sind das auch Söhne Abrahams? Haben die auch Verheißungen? Ist Gott denen gegenüber auch treu? Ja, aber erst nachdem die Söhne der Verheißung nicht nur versagt haben, sondern dafür gesorgt haben, dass der Erblasser und Geber aller Verheißungen gestorben ist. Jetzt ist die Zeit gekommen, nach Golgatha, wo Gott die Nachkommen Abrahams über Ismael hervorholt und ihnen das Land gibt. So, was Mose in diesen Jahrhunderten, Tausenden, für Israel war, Mose, der von Gott bestimmte Prophet, das war nun nach Golgatha Mohammed, der Prophet für die Nachkommen Abrahams über Ismael und Hagar. Oh. Ich habe den Eindruck, liebe Geschwister, wenn ein Mohammedaner in unserer Mitte wäre, der könnte gar nicht groß beleidigt sein. Könnte gar nicht groß beleidigt sein. Vielleicht passt es uns Frommen nicht ganz so. Aber bitte, hat Gott so gehandelt? Hat er so die 2000 Jahre so gehandelt? Und anstelle entschuldigt, und anstelle, was zählt da noch alles, ist das nur eine Handskizze, habe ich in einer Viertelstunde schnell aufgezeichnet. So, also ich merke schon, das muss noch sauber und noch genauer alles noch aufgezeichnet werden, wieder auf einer solchen Folie. Also, was Mose nach Gottes Willen in Israel war, der Prophet, repräsentiert das Gesetz, ist in der Linie Mohammed. Und was nun Gesetz und Propheten betrifft, ist bei Mohammed die seine heilige Schrift, der Koran. So. Und die Nachkommen sind Araber. Bitte, Bibelstellen dafür. 2. Chroniker 17,11. Da bringen Araber als Söhne Ismaels dem Josaphat Kleinvieh. Und in 2. Chroniker 17, 21, Kapitel 22 und Kapitel 26 ist immer die Rede von den Arabern als Söhne, Nachkommen Ismaels. Also, dem Blut nach sind nur die Araber das, was dem Blut nach Söhne Israels, Jakobs sind. Nur die Araber. Und so wie nun die Lehre des Mose, das Gesetz und Jesus Christus, also jetzt geistlich gelesen, sind wir heute nicht israelitische, das heißt alle Nationen, nicht Israeliten, sind nach Golgatha auf eingeladen, an dem Geschehen von hier teilzunehmen. Nun, in der Zeit, Mohammed, der Mohammedaner, hier baut Salomo, der gehört dann natürlich auch noch hierher, und seine Fürsten, die Gewalt, die Könige, baut den herrlichen Tempel in Israel. Und dann nach der babylonischen Gefangenschaft kommt der Tempel in den Tagen Jesu. Der wurde zerstört, Jerusalem zerstört und die Juden unter alle Nationen zerstreut. Und jetzt kommt, nimmt Gott die Söhne Abrahams nach dem Fleisch über Ismael, die Araber, gibt ihnen den Propheten Mohammed, gibt ihnen durch den Gott Allah den Koran, und deshalb haben die gewaltige Kraft. Und was nun den Tempel Salomos betrifft und die Tempel Israels, hat Gott nun den Nachkommen Ismaels in Jerusalem auf dem Tempelberg das wunderbare Gebäude der Omar-Moschee bauen lassen. Ist das Tatsache? Ist gut, dass wir mal uns konfrontieren lassen mit solchen Dingen. Sonst denkt man immer, ja, der Mohammed, der Scheik da und der Koran, dummes Zeug. Ich habe noch ein Wort zu sagen. Kennt etwa nur der Koran die heilige Schrift des Mohammed? Unbarmherzige Gerichtsverfügungen? Oder kennt das Gesetz des Mose auch unbarmherzige Gerichtsverfügungen? Entschuldigt, zum Verwechseln ähnlich. Machen wir ja keinen frommen Spruch und reden von den unbarmherzigen Verfügungen und Versen im Koran. Bitte. Was sagt das Neue Testament? Dass das Gesetz auf zwei oder drei Zeugen hin den Menschen ohne Barmherzigkeit richtet. Ans Holz hängen lässt, steinigen lässt, eine Hand abhacken lässt und so weiter. Und das Gesetz.
Bitte. Wir haben ein Gesetz nach
dem Gesetz. Gesetz muss er sterben. Ja, bitte. Das ist der Höhepunkt. Danke. Aha. Hat unser Gott Freude, wenn wir uns sagen lassen, wie die Dinge global und universal eigentlich von ihm aus gesehen und beurteilt aussehen? Ist er zufrieden? Höchste Zeit, höchste Zeit. Ha. Denn ist die Sache heute hochgespannt, global und universal, was da geschieht zwischen Ismael und Isaak. Ne? So, jetzt ist, ja, wie soll ich sagen, heute der Zeitpunkt gekommen, 1948. Was ist jetzt? Hier ist Israel beiseite, 2000 Jahre. Staat Israel steht da, Jerusalem in dem Besitz Israels. Israel ist heute die gefürchtetste Weltmacht. Ich weiß, was ich sage. Und zwar mit Recht. Mit Recht. Wir brauchen nicht mehr lange zu warten. Wenn es losgeht, dann staunt die ganze Welt. Aber nicht nur. Weil Israel heute göttlicherweise Kampf zugeteilt hat nach Fleisch und Blut, während wir Kampf haben nicht wieder Fleisch und Blut, sondern wieder die unsichtbaren Mächte. Allah und seine Engel und Michael und seine Engel, Satan und seine Engel, ne, kämpfen die gegeneinander. Und da wäre noch sehr viel zu sagen. So wie Gott die Nachkommen Ismaels hat ihre eigenen Wege gehen lassen, während Israel geführt hat, Israel beiseite gesetzt und in die Nationen zerstreut, sich den Söhnen Ismaels angenommen hat, 2000 Jahre lang, 1948, beginnt Gott wieder mit Israel, Wir wissen, im Jahr 2000 ist der Übergang. Die seit 48 läuft die Endzeit. Die bestimmte festgesetzte Zeit des Endes sind die letzten 7 Jahre. Vor dem Jahr 2000 haben wir gesehen. Von hier ab kommt jetzt das prophetische Wort. Stoße die Magd und ihren Sohn aus. Damals. Hat Paulus in seiner Schrift, ja, Hebräerbrief, dieses Wort, nein, im Galaterbrief, aufgegriffen? Jawohl. Paulus vergleicht den Vorgang am Sinai genau mit dem Vorgang Hagar Ismael. Ja. Das ist die göttliche Beurteilung. Das darf man keinem gesetzestreuen Juden natürlich sagen, aber schon 2000 Jahre lang steht das im Neuen Testament. Dass Gott die Juden im Unglauben die 2000 Jahre hat laufen lassen. So wie er die hat laufen lassen, hat er Israel laufen lassen. Vorab Juda hat laufen lassen. Sich Israels wieder erbarmt. Und jetzt die Zeit gekommen ist, ja, zuerst hier, Paulus. Da sagt er, so wie damals der nach dem Fleische geborene Ismael den nach der Verheißung geborenen Isaak verfolgt hat, schreibt Paulus vor 2000 Jahren, also auch heute, damals, wen hat Paulus mit Ismael und Hagar verglichen? Das Gesetz und das Jerusalem auf der Erde? Oh. Und wen sieht Paulus unter Isaak, den Sohn der Verheißung, uns, die Auserwählten zum Leibe des Christus? Das sind Dinge. Und jetzt kommt die dritte Situation. Jetzt, wo Israel von Gott wieder angenommen ist und Gott heute so darüber wacht, in Israel wieder aufzubauen und zu pflanzen, wie er darüber gewacht hat, zu zerstören und auszurotten und wegzuführen. Ja. Ist es so, dass jetzt die Zeit Ismaels abgelaufen ist und das Wort hier, stoße die Magd und ihren Sohn aus, hier, Paulus, Gater, 4, und heute. Wenn ein dritter Weltkrieg kommt, dann werden alle Gegner Israels beseitigt. Ich repetiere, 1897, erster Zionistenkongress in Basel. 20 Jahre später, genau, 1917, lässt Gott die Engländer anlässlich des Ersten Weltkrieges militärisch in Jerusalem einziehen, hat also dem Islam, dem Mohammed, dem Islam, diese heilige Stadt endgültig weggenommen. In Bezug auf politische Verfügung. Die Balfour-Deklaration kam, hier, Balfour-Deklaration, 1917. Genau 50 Jahre später, 1947, nach dem Zweiten Weltkrieg, steht der Staat Israel da, 1948. '47, erster Kongress, Zionistenkongress, 47, UNO-Versammlung in New York. So, ihr Engländer, aber jetzt schleunigst den Juden den Staat? Nein, dann schafft Gott, der Gott Israels, den Staat Israel 1948. Heute ist der Staat Israel genau das, was eine alte, beiseite gesetzte Uhr ist. Wenn sie vom Uhrmacher wieder hervorgeholt wird, 1948 wieder hervorgeholt, sie tickt noch nicht, auseinandernimmt, ihre Teile zerlegt, ist dann noch eine Uhr da. Hoffnungslose Situation für den Laien. Ne? Warum hat er so auseinandergenommen, nimmt das auseinander? Um alles zu reinigen. Die Gerichte, die jetzt über Israel kommen, sind furchtbar, aber die jeweilige Rettung ihres Gottes ist umso wunderbar. Umso wunderbar. Und wenn alles gereinigt ist durch die noch kurzen Gerichte und schrecklichen Erlebnisse, dann setzt er die Uhr wieder zusammen. Das geht sehr rasch. Und wenn er die Uhr zusammengesetzt hat, dann gießt er noch etwas Öl. Ne? Dann kommt der Geist noch. Aber bitte, Erster Weltkrieg, entscheidende Phase, dass die USA, Amerika, eingetreten ist in den Ersten Weltkrieg, war entscheidend, dass der Westen den Sieg davon trug. Zweiter Weltkrieg, erst recht, dass die USA eingetreten sind und der Westen zum Sieg kam. Und beide Male zugunsten Israel, zugunsten des Beschlusses des Zionistenkongresses 1897. So. Und was jetzt im Staat Israel noch fehlt, ist der Geist, das Öl. Und ich sehe, wenn ein dritter Weltkrieg käme, der geht sehr rasch. USA kommt zur Weltherrschaft und Israel ist sein kleines Waffenbrüderchen, das da gewaltig den USA den Beitrag leistet. Und dann haben wir jetzt in Bezug auf die Frage hier, Israel wird wieder aufgebaut, Übergang zum tausendjährigen Reich. Und jetzt schlagen wir noch Jesaja 60 auf, abschließend, dass wir sehen, dass Gott, was er hier dargestellt hat zwischen den beiden Brüdern, Halbbrüdern, müssen wir sagen, sich wunderbar daran hält. Also, die Stille. Jesaja 42, Vers 11 zuerst. Zehn, singet Jehova ein neues Lied, seinen Ruhm vom Ende der Erde. Die ihr das Meer befahrt und alles, was es erfüllt, ihr Inseln und ihr Bewohner. Es mögen ihre Stimme erheben, die Steppe und ihre Städte, die Dörfer, welche Kedar bewohnt. Jubeln mögen sie, die Bewohner von Sela, jauchzen vom Gipfel der Berge her und so weiter. Also, die Dörfer Kedars jubeln, gerade wenn Israel von Gott wiederhergestellt, verherrlicht sein wird. Und Kapitel 60, Vers 7, Jesaja noch. 60, Vers 7. Nehmen wir herrliche Worte, die müssen wir eigentlich alle lesen. Von Vers 5 an, Jesaja 60. Dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen, und dein Herz wird beben und weit werden, denn des Meeres Fülle wird sich zu dir wenden, der Reichtum der Nationen zu dir kommen. Eine Menge Kamele wird dich bedecken, junge Kamele von Midian und Eva. Allesamt werden sie aus Sheba kommen, Gold und Weihrauch bringen, und sie werden das Lob Jehovas fröhlich verkündigen. Und jetzt, alle Herden Kedars, Söhne Ismaels, werden sich zu dir versammeln. Die Witter Nebajots werden dir zu Diensten stehen. Wohlgefällig werden sie auf meinen Altar kommen, und das Haus meiner Pracht werde ich prächtig machen. und so weiter und so weiter. Also das, was Gott hier in ergreifender Weise vordargestellt hat, wird schon im tausendjährigen Reich geschehen sein. Und wenn wir noch an die wunderbare Verheißung denken, dass eine Straße von Assyrien über Israel gehen wird nach Ägypten. Ja. Und Gott die drei Nationen, die feindlichen drei, als mein Volk, mein Erbteil und meine Gesegneten bezeichnet. Und so haben wir in dieser Handskizze doch einen orientierenden Überblick gewinnen dürfen über aus den Anfängen des Geschehens bis in die unheimliche Praxis der Gegenwart. Damit wir wissen, auch heute, das heißt nicht auch, heute erfüllt sich alles voll, was in all diesen Schriften und Geschehnissen und vorhandenen Zuständen schon da war, soweit unsere Bibel es feststellt.
Israel ist zum Teil verstockt und widerfahren.
Aha.
Bis die Volkszahl aus den Nationen eingegangen sind.
Ja.
Ungefähr so im Römerbrief.
Dankeschön. Ja.
Bis das.
Ja. Ja. So. So, jetzt danken wir noch. Oder.
Dafür sei dir Lob und Dank, dass du all die Verheißungen, die wir es heute gehört haben, ja fest erhalten hast bis über heutigen Tag, dass dies Wort Ja und Amen in dir ist und du weiterhin den Plan, den du vor Grundlegung der Welt vorgesehen hast, voll vollendet tust. Dies ist Lob und Dank, das Vertrauen in uns dürfen zu dir hin haben, dass du, Herr Jesus, für uns als Fluch gegangen bist. Ja, dass du Ismael und Israel versöhnt hast und einst mit dir dürfen frohlocken und das neue Lied singen, dass du gewirkt hast, Herr Jesus. Und so danken wir dir, dass du auch heute zu oben mit uns gehst und euch behütest und bewahrst, durch all die Wirrnisse, die uns begegnen, also getrost dürfen sie, wie der Apostel Paulus sagt, wer will uns scheiden von der Liebe Christi, von ihnen Liebe Gott. Dies ist Lob und Dank. Amen.
Amen. Amen. Weiteres Band leer.